Stargate ist das neue Zauberwort, was Investitionsvorhaben und künstliche Intelligenz angeht. Der neue US-Präsident Trump hat vor ein paar Tagen dieses KI-Projekt medienwirksam vorgestellt. Wie üblich sind die Zahlen immens. 500 Milliarden Dollar sollen investiert werden. Zusammen mit Softbank, OpenAI und Oracle sollen gigantische Rechenzentren gebaut werden. Arbeitsplätze sollen entstehen. Das Handelsblatt titelte letzte Woche dazu: USA greifen nach KI-Vorherrschaft. Das Vorhaben soll die KI-Infrastruktur revolutionieren. Was da revolutioniert wird und was das für Europa bedeuten könnte, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Marion Ohnesorg, ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Begrüße Sie herzlich zur Folge 83 unseres Wirtschaftspodcasts. Heute zum Thema KI in Europa, Stargate und seine Folgen. Ich freue mich sehr, dass wir dazu Dr. Nils Gählert zu Gast haben. Nils Gählert ist Manager Machine Learning und AI bei dem Unternehmen Align Technology. Er ist KI-Experte und damit bestens geeignet, uns in dieses Thema einzuführen und das Ganze einzuordnen. Herzlich willkommen an Nils Gählert.
Hallo auch von meiner Seite.
Nils, steigen wir direkt ein. Deine Funktionsbeschreibung ist Manager Machine Learning und AI. Erklär uns doch bitte mal vorab, wie man sich eine solche Tätigkeit vorstellen muss. Also geht es da um das Programmieren an sich, was du ja wahrscheinlich kannst, oder geht es in einem solchen Job eher darum, den aktuellen Trends nachzuspüren und zu wissen, wo die Reise hingeht?
Tatsächlich ist so die Rolle eines AI-Managers oder Manager AI und Machine Learning, wie es in meinem Titel heißt, sehr, sehr spannender und abwechslungsreicher Job, denn wie du richtig gesagt hast, es geht viel ums Programmieren, aber dadurch, dass AI doch noch eine recht neue Technologie ist, geht es viel auch darum, die Kollegen aufzuklären, wie funktioniert AI überhaupt, aber auch viel, ja, wie soll ich sagen, Grundlagen zu schaffen. Welche Infrastruktur braucht man, um AI in Unternehmen richtig zu entwickeln?
Ja.
Welche Tools benötigt man? Und es gibt eine nette Anekdote dazu, die geht so. Ich war bisher in vielen Unternehmen, in denen nicht genügend Strom in den Büros war, um überhaupt richtig AI entwickeln zu können.
Ah.
Weil die Computer mehr Strom brauchen, als die Büroplaner in die Büros eingebaut haben. Und das sind dann ganz alltägliche Probleme, mit denen sich ein Manager AI rumschlagen muss. Mit nicht genügend Strom in den Büros.
Ja gut, am Ende geht es ja noch ein ganzes Stück weiter dann. Ne? Also ich meine, es geht ja um Anwendungen, es geht um Produkte. Also jetzt mal ganz banal gefragt am Anfang. Wie kommt KI in ein Unternehmen, also sei es bei Align Technology, bei den Unternehmen oder bei anderen? Also in der Regel gibt es ja zwei Wege, eine neue Technologie einzuführen. Man kann es einkaufen, man kann es selbst entwickeln und programmieren oder eine Kombination aus diesen beiden. Kannst du uns ein, zwei Beispiele geben, wie das Ganze funktioniert in der Regel?
Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was ist der Nutz oder der Use Case und welche Firmen arbeiten da. Nehmen wir als Beispiel Stadtverwaltung. Heute bieten die meisten Stadtverwaltungen auch Chatbots an, mit denen man beispielsweise Termine vereinbaren kann oder Dokumente oder Formulare sich herunterladen kann, die man benötigt, um sich umzumelden oder neu anzumelden. Und als Stadtverwaltung ist man in der Regel so, dass man Dinge einkauft. Und da hat man nicht die passende technische Expertise, aber die braucht man auch gar nicht. Und so ist es ein Unternehmen letztendlich auch. Je nachdem, was das Unternehmen herstellt, kann es sinnvoll sein, die KI einzukaufen. Wenn es aber sehr technisch und sehr speziell wird, dann ist es besser in der Regel, die KI selbst zu entwickeln. Weil klar, wir haben viel KI schon, die es auf dem Markt gibt. Wir haben viele Modelle, wir haben eine sehr große AI-Community. Aber nicht für jeden Anwendungsfall gibt es schon existierende AI-Methoden.
Sei doch so nett und gib uns mal ein Beispiel aus dem Unternehmenskontext, bitte.
Wir arbeiten zum Beispiel aktuell daran, dass wir eine KI entwickeln, mithilfe derer neue Zahnkronen für Patienten erstellt werden sollen, unter der Verwendung von KI. Ja, heute können wir uns das so vorstellen, dass Zahntechniker manuell diese Kronen designen, aber mithilfe von KI können wir bessere, personalisiertere Kronen machen, die natürlich auch zu einem günstigeren Preis am Ende für den Kunden und für das gesamte Gesundheitswesen zur Verfügung stehen. Das ist ein Beispiel aus dem aktuellen Projekt oder eines der aktuellen Projekte, an denen ich gerade arbeite. Aber die Liste an Beispielen ist natürlich sehr lang. Sei es das autonome Fahren, wo ja wirklich sehr, sehr viel in KI investiert wurde, was auch ein enormer Vorreiter für das Thema KI war, als auch jetzt in den vergangenen Monaten viel das Thema ChatGPT, Large Language Models, also diese Chatbots, wie man sie kennt, da gibt es ein sehr, sehr großes und breites Spektrum an Dingen, die man in-house entwickeln kann, aber eben manchmal auch besser einkauft.
Ja, Bleiben wir bei den Unternehmensbeispielen. Ne? Also aus dem Gesundheitswesen hast du gerade eins genannt oder Verkehr. Wenn ein Unternehmen KI nutzt, dann hat es eine technische Seite, dann geht es um Daten, die da verwendet werden. Wie würdest du einschätzen momentan die deutschen, beziehungsweise lässt sich ja nicht sauber trennen, die europäischen Rahmenbedingungen, was eben die Einführung und Nutzung von KI in Unternehmen angeht?
Ja, diese Frage zu beantworten ist tatsächlich recht schwierig für mich als KI-Entwickler, denn wir sind in einer Situation hier in Europa, in der es sehr, sehr viele Regulatorien gibt. Wir haben den AI Act, den es ja seit einigen Monaten gibt. Wir haben die DSGVO, die sich um das Thema Datenschutz kümmert. Wir haben aber auch den Digital Markets Act auf europäischer Ebene. Und all dies sind Regularien, die die Entwicklung von KI tatsächlich schwierig machen. Und man kann das vielleicht auch ganz gut jetzt mit dem Beispiel Stargate und Donald Trump vergleichen. Der hatte als einer seiner ersten Executive Orders ja festgelegt, dass die meisten Regulatorien, die Joe Biden damals im Bereich KI eingeführt hat, er mehr oder weniger komplett gestrichen hat, mit der Begründung, dass diese Regulatorien die Entwicklung von KI behindern würden. Und hier in Europa sind wir in dieser Situation, dass es eben diese vielen Regularien gibt. Manche davon bremsen die Entwicklung von KI tatsächlich aus. Nichtsdestotrotz muss man aber auf der anderen Seite sagen, diese Regularien haben natürlich alle ihre Berechtigung. Also auf der Persönlichkeitsseite, auf dem Thema Datenschutz sind sie natürlich alle richtig. Und am Ende ist es wie so oft ein Abwägen zwischen, was ist wichtiger, Datenschutz für den Einzelnen oder die Möglichkeit, KI effizient und effektiv zu entwickeln und mit den USA und China mithalten zu können auf der anderen Seite.
Und Innovationen auch voranzutreiben.
Und Innovationen voranzutreiben.
Also bleiben wir, du hast ja gerade den AI Act erwähnt. Lass uns da mal kurz reingehen. Also AI Act trat im August 2024 in Kraft, also vor einigen Monaten. Und da verfolgt man ja einen risikobasierten Ansatz, also dass die Regularien davon abhängig sind, als für wie riskant die jeweilige Anwendung angesehen wird. Erzähl uns darüber noch ein paar Sätze, also möglichst leicht verständlich erklärt, was der Kern ist. Und also du hast gerade schon gesagt, wir brauchen so etwas, aber wo ist noch Handlungsbedarf und wo werden Unternehmen vielleicht auch über Gebühr eingeengt?
Ja, also der AI Act an sich, wie du schon richtig gesagt hast, versucht die KI einzuordnen oder zu klassifizieren in verschiedene Risikogruppen. Klar ist natürlich, wenn eine AI ein sehr, sehr einfaches Thema ist, wie zum Beispiel eine Vorhersage, wann dein Handy-Akku leer ist, ist das eine KI, die jetzt nicht viel Schaden anrichten kann. Etwas anders sieht es dann beispielsweise aus, wenn man eine KI entwickelt, die beispielsweise Emotionen von Menschen auf Bildern erkennen soll. Dann gehen wir schon sehr, sehr tief in die Persönlichkeitsrechte von einzelnen Menschen rein. Oder wenn man eine KI zum sogenannten Social Scoring verwendet. Das sind dann KIs, die tatsächlich nach dem AI Act auch verboten sind in Europa. Darüber hinaus gibt es dann noch Hochrisikokategorien und es gibt auch die Kategorie der allgemeingültigen AI. Und diese AI, die sich allgemeingültige AI nennt, ist unter anderem auch ein Bereich der KI, die aktuell sehr, sehr stark, ja, in die sehr viel Investition und Forschung fließt. Und wer als erstes eine solche allgemeingültige AI entwickelt hat oder entwickelt werden wird, der wird sicherlich in dem Bereich KI eine ganz, ganz große Rolle spielen. Leider Gottes ist es eben in Europa so, dass speziell für diese allgemeingültige KI der Artikel 53 des AI Acts sagt, dass Leute oder Firmen oder Institutionen eine detaillierte Zusammenfassung veröffentlichen müssen von den Daten, die für das Training dieser KI verwendet wurden. Und das hat natürlich immer ein bisschen, ja, in Süddeutschland würde man sagen, Geschmäckle, weil Daten sind das A und O heute. Eine KI ist nur so gut, wie die Daten gut sind. Und wenn jetzt Firmen verpflichtet werden, eine Zusammenfassung der Daten zu veröffentlichen, nach Vorgaben, wie das AI Office der Europäischen Union das möchte, ist das ein sehr, sehr großes Fragezeichen letztendlich. Denn man weiß nicht, was müssen wir genau veröffentlichen und das, was die wenigsten Firmen möchten, sind ihre eigenen internen Daten zu veröffentlichen, weil diese Daten natürlich über Erfolg und Misserfolg ihrer eigenen KI entscheiden.
Ja, spannend, ja. Und es gibt ja noch eine andere Seite. Du hattest vorhin an einer Stelle noch Stromverbrauch angesprochen. Also je mehr wir KI in Prozesse, in Abläufen, Produkte integrieren, desto höher wird der Stromverbrauch, der Bedarf an Servern, an Rechenzentren und so weiter. Kannst du uns dazu noch mal ein paar Zahlen und Fakten nennen und aber auch die politischen Erfordernisse, um dem gerecht zu werden?
Das Thema Stromverbrauch ist nicht nur auf Ebene der einzelnen Entwickler wichtig, sondern eben auch auf sehr internationaler Ebene oder auf europäischer Ebene sogar. Es gab vor einigen Wochen eine Anfrage im Bundestag, wo es darum ging, wie viel Strom wohl die Rechenzentren in der Zukunft verbrauchen. Und da war die Antwort, dass wir circa 80 Terawattstunden an Strom für Rechenzentren bis zum Jahr 2040 benötigen. Und um das mal in Vergleich zu setzen, der gesamte Strombedarf, der heute in Deutschland verwendet wird, ist bei circa 430 Terawattstunden. Das heißt, 20% des heutigen Stromverbrauches werden nur für Rechenzentren und KI verwendet. Und das ist eine enorme Menge, die kann man sich kaum vorstellen. Ja, und irgendwo muss dieser Strom am Ende auch herkommen. Wir sind mitten in der Transformation hin zu erneuerbaren Energien. Da dürfen wir aber nicht halten. Wir dürfen jetzt nicht stoppen und sagen, okay, wir haben vielleicht das, was wir heute im Jahr 2024, 2025 benötigen, sondern wir müssen weitermachen. Wir müssen definitiv viel mehr in diese Richtung noch gehen, damit wir im Jahr 2045 überhaupt genügend Strom haben, um diese Rechenzentren zu betreiben. Denn wenn wir in Deutschland keinen Strom haben, dann kommen keine Rechenzentren und wir werden im internationalen Vergleich noch weiter abgehängt. Und das können wir uns nicht leisten.
Ja, womit wir genau wieder bei Wettbewerbsfähigkeit werden, Vergleich zu USA, zu China. Wir haben vorhin schon kurz über Stargate gesprochen, das Projekt, was Trump eben auf den Weg gebracht hat. Wie gesagt, 500 Milliarden Dollar, die da für AI investiert werden sollen. Was hebt Stargate von anderen Initiativen ab? Ich meine, das hat ja wahrscheinlich auch schon einen Vorlauf, schon eine ganze Weile. Aber was bedeutet es am Ende für Europa? Vermutlich ja eher nichts Gutes. Wie schätzt du das ein, bitte?
Diese Ansicht teile ich tatsächlich auch. Also vermutlich nichts Gutes. Man muss ein bisschen genauer in Stargate reinschauen. Wie du richtig gesagt hast, es ist nichts komplett Neues. Viele der Dinge, die jetzt in Stargate angekündigt worden sind oder nochmal publikumswirksam mitgeteilt worden sind, sind tatsächlich schon etwas älter. Nichtsdestotrotz ist es eine massive Strahlkraft und Außenwirkung, wenn sich der vermutlich mächtigste Mann oder Mensch der Welt, Donald Trump, hinstellt und sagt, hey, wir investieren jetzt 500 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur. Ja. Ich möchte auch hier nochmal einen Vergleich ziehen. Also diese 500 Milliarden US-Dollar sind in etwa so viel wie der gesamte Bundeshaushalt der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2025. Und ich glaube, hier wird dann schon recht gut klar, in welchen Größenordnungen wir uns bewegen. Und dass ein solches Investment oder die Zusage, ein solches Investment zu geben, tatsächlich auch sehr, sehr viel bewegen kann. Ein anderes Beispiel, gerne auch zum Vergleich. In den Saudi-Arabien entsteht aktuell diese Wüstenstadt Neom, die von vielen ja auch für ein sehr, sehr, sehr ambitioniertes Projekt betitelt wurde. Und diese Wüstenstadt Neom soll nur ca. 300 Milliarden Euro kosten. Wobei das nur natürlich jetzt hier auch
auf eine Stadt bezogen ist, ja.
Genau, auf eine Stadt bezogen ist, ja, aber auch in Anführungsstrichen, denn 300 Milliarden Dollar ist immer noch wahnsinnig viel. Ja. Das sind Zahlen, die wir uns als Normalsterbliche letztendlich gar nicht vorstellen können. Und was das dann am Ende für Europa bedeutet, naja, die USA gehen weiter, die investieren sehr, sehr viel und mit einer solchen Zusage, 500 Milliarden Euro in KI zu investieren, stehen wir in Europa leider nicht so ganz so gut da.
Gut, deswegen wird diese Debatte geführt. Ich meine, tatsächlich ist momentan, es ist sehr in der Presse und in der Öffentlichkeit und da wird es sicher auch Reaktionen geben. Vielleicht nochmal zurück zu deiner Tätigkeit im Unternehmen. Also wie bildet man sich fort in einem solchen Bereich? Du hast vor kurzem eine Entwicklerkonferenz, eine internationale besucht, hast du mir erzählt. Wie läuft so etwas ab? Wie groß ist international die Offenheit zum Austausch oder auch wer sind da die großen Player in diesem Feld?
Zunächst mal muss man dazu sagen, dass die Fortbildung im AI-Bereich vielleicht noch wichtiger ist als in vielen anderen Bereichen, denn wir leben in einer Zeit, in der die KI sich in einer Geschwindigkeit fortentwickelt oder weiterentwickelt, dass man schnell den Anschluss verliert, wenn man sich nicht fortbildet. Deswegen ist es auch für mich als Manager sehr, sehr wichtig, dass ich mich selbst, aber auch, dass meine Mitarbeitenden sich da entsprechend immer gut fortbilden können. Wie läuft jetzt so eine Konferenz ab? Man darf das jetzt nicht vergleichen mit einer politischen Konferenz, beispielsweise der Weltklimakonferenz, sondern es ist tatsächlich Entwicklerkonferenzen. Da treffen sich dann 15.000, 20.000 Menschen aus der ganzen Welt, die an Universitäten arbeiten, in Unternehmen wie Google, Facebook, Apple und wie sie alle heißen. Und diese Community an sich ist tatsächlich sehr, sehr offen. Das heißt, man kommt dorthin, man tauscht sich aus, man spricht, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und letztendlich ist es auch immer ein bisschen stolz, wenn man dort vor dieser gesamten Community seine eigene Forschung und Entwicklung präsentieren kann. Und diesen Spirit ist ein eigentlich sehr, sehr guter Spirit, der auch immer motiviert, weiterzumachen und in diesen Austausch zu gehen.
Ja, vielleicht kannst du uns noch einen Blick in die Zukunft auch noch und uns auf einen solchen mitnehmen. Vielleicht kannst du uns 2, 3 Beispiele geben, woran aktuell gearbeitet wird, was vielleicht noch nicht funktioniert, jetzt noch Zukunftsmusik ist, aber was durchaus in 5 oder in 10 Jahren funktionieren könnte. Gibt es da konkrete Beispiele, die man sich vorstellen kann?
Der Blick in 10 Jahre ist natürlich sehr, sehr weit im AI-Bereich.
Okay, 5 Jahre,
wie auch. Aber ich versuch's trotzdem. Letztendlich gibt es viele verschiedene Aspekte, die aktuell entwickelt werden. Zum Beispiel ist das Thema Robotics mit AI ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube persönlich nicht, dass sich diese Robotics im Sinne von humanoiden Robotern wirklich in den nächsten 5 bis 10 Jahren durchsetzen können und werden. Ich glaube vielmehr, dass diese Richtung oder diese AIs in Richtung Chatbots, Large Language Models, so wie wir das AI-Entwickler bezeichnen, sich da sehr viel verbessern wird heute. Kennt das, glaube ich, jeder, wenn er ChatGPT verwendet, dann spuckt ChatGPT manchmal Dinge aus, die einfach Quatsch sind.
Ja.
Da wird sich sehr, sehr viel tun, aber damit geht auch eine gewisse Gefahr einher, denn je besser eine KI wird, desto schwieriger wird es am Ende, richtig von falsch zu unterscheiden. Ja, wir kennen auch die Deepfakes, die es heute gibt vom Papst, der, ich glaube, so eine schöne weiße Puma-Jacke oder so anzog. Und für uns als Gesellschaft bedeutet das, wir müssen in der Lage sein, richtig von falsch zu unterscheiden. Dass das nicht immer klappt, das merken wir heute leider ja auch schon. Insofern ist mein Blick in die Zukunft etwas zwiegespalten. Wir haben auf der AI-Entwicklerseite super spannende Projekte für die Zukunft. Auf der anderen Seite wächst immer auch ein bisschen die Sorge damit, wie geht die Gesellschaft mit dem Thema KI um. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir alle die KI zu einem riesigen Durchbruch bringen können und im Gegensatz zu anderen Technologien diese nicht so schnell wieder verschwinden wird aus unserem Leben.
Ja, danke schön. Gibt es noch etwas, was zum Schluss noch gesagt werden sollte? Du hast ja gerade schon gesagt, also dieses wahr von falsch zu unterscheiden, das wird noch ein größeres Thema in der Zukunft. Gibt es noch eine Empfehlung oder etwas anderes, was du noch zum Abschluss loswerden möchtest?
Ja, genau zu diesem Thema. Wenn ich heute nochmal in die Schule gehen würde, dann würde ich es super finden, wenn es da ein Thema oder ein Unterrichtsfach Medienkompetenz oder sowas gäbe. Das wäre klasse, damit wir genau das lernen, was man braucht, um richtig von falsch zu unterscheiden.
Ja, das teilen wir sicher alle. Ja, das gibt es teilweise, aber es gibt noch lange nicht flächendeckend und noch lange nicht an allen Schulen und nicht in der Qualität, wie wir uns das wahrscheinlich wünschen würden. Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Nils Gählert für diesen tiefgehenden Einblick in die Welt der KI, in die Debatte um Stargate und den AI Act. Unser inzwischen mehrfach erwähnter Monitor Deutschland 2035 enthält übrigens auch eine Grafik unter anderem zu KI-Readiness, diesmal im Bundesländervergleich. Das war jetzt heute weniger unser Thema. Deshalb lohnt sich aber auch dort weiterhin ein Blick unter www.createdbygermany.de. Wir laden Sie demnächst wieder ein zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts mit Stimmen aus der Wirtschaft. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
Auf Wiederhören.